gewesen bin, dass ich gearbeitet habe, dass ich mich in diesen Jahren für dich eingesetzt habe.
Herzlich willkommen zur 19. Folge des Geschichtsschatten-Podcasts. Ich bin der Sam, euer Historiker und Religionswissenschaftler aus der Schweiz. In der letzten Folge haben wir uns mit der Pest beschäftigt, einer Krankheit, die über Jahrhunderte hinweg die Menschheit in Atem hielt. Heute bleiben wir im Mittelalter, bereits die dritte Folge in Folge zu dieser faszinierenden Epoche. Heute tauchen wir ein in einen Mythos, der sich seit dem Mittelalter bis in die Gegenwart gehalten hat und immer wieder die Geschichtsforschung in Aufruhr versetzt. Somit wünsche ich euch viel Spaß beim Zuhören. Kapitel 1 – Die Einleitung. Die Gestalt der sogenannten Päpstin Johanna gehört zu den faszinierendsten Phänomenen der mittelalterlichen Überlieferungsgeschichte und der europäischen Mentalitätsgeschichte. Diese Figur, die der Legende nach im 9. Jahrhundert als Mann verkleidet den Papstthron bestiegen haben soll, illustriert exemplarisch die komplexen Mechanismen legendenhafter Traditionsbildung im Mittelalter, deren konfessionspolitische Instrumentalisierung in der frühen Neuzeit und deren anhaltenden kulturellen Wirkmächtigkeit bis in die Gegenwart. Die wissenschaftliche Auseinandersetzung mit der Päpstin Johanna steht paradigmatisch für die Entwicklung der modernen Geschichtswissenschaft von der unkritischen Übernahme mittelalterlicher Chronistik zur methodischen fundierten Quellenkritik. Unsere heutige Analyse verfolgt die Entwicklung dieser Erzählung von ihren ersten schriftlichen Fixierungen im 13. Jahrhundert über ihre polemische Verwendung in den Konfessionskämpfen der frühen Neuzeit bis zu ihrer literarischen und medialen Rezeption in der Moderne. Dabei werden wir nicht nur die Frage nach der historischen Faktizität mit den Mitteln der historisch-kritischen Methode beantworten, sondern auch die kulturhistorische Bedeutung dieser hartnäckigen Legende ergründen, die uns mehr über die Gesellschaften verrät, die sie hervorgebracht und tradiert haben, als über das 9. Jahrhundert, in dem sie angeblich spielte. Kapitel 2 – Das intellektuelle Milieu des 13. Jahrhunderts. Die Entstehung der Päpstin-Johanna-Legende im 13. Jahrhundert ist untrennbar mit den tiefgreifenden gesellschaftlichen und intellektuellen Transformationen dieser Epoche verbunden. Das Jahrhundert der entstehenden Universitäten, der Scholastik und der Bettelorden bildete den idealen Nährboden für neue Formen der Wissensproduktion und Vermittlung. Die Dominikaner als Ordo Predicatorum, seit 1216 offiziell anerkannt, entwickelten innovative Methoden der Volkspredigt, die eingängige Exempla, die moralisierende Lehrerzählungen, als zentrale didaktische Instrumente einsetzten. Diese Exempla sollten komplexe theologische und moralische Sachverhalte für ein breites Publikum verständlich machen und dabei durch narrative Spannung das Gedächtnis der Zuhörer prägen. Die erste dokumentierte Erwähnung der Päpstin-Johanna-Erzählung findet sich in der Chronica Universalis Metensis des Dominikanermönchs Jean de Mellay um 1250. Diese zeitliche Distanz von etwa 400 Jahren zu den angeblichen Ereignissen des 9. Jahrhunderts ist bereits ein erstes gravierendes Indiz für die problematische Quellenlage. Jean de Mellay, über dessen Biografie wenig bekannt ist, war Lektor am Dominikanerkonvent in Metz und verfasste seine Universalchronik als Kompendium für die Ausbildung junger Mönche. Bemerkenswert ist bereits seine tentative Formulierung: Es ist zu erfragen über einen gewissen Papst oder besser gesagt eine Päpstin, die nicht im Katalog der heiligen Päpste aufgeführt wird. Diese Wendung signalisiert epistemische Unsicherheit und markiert die Erzählung explizit als Untersuchungsgegenstand, nicht als etablierte historische Tatsache. Das Verb «require», übersetzt «es ist zu erfragen», deutet darauf hin, dass Jean de Mellay selbst Zweifel an der Glaubwürdigkeit seiner Quelle hatte. In Jeans Version, die erheblich von späteren Darstellungen abweicht, wird die Geschichte ins späte 11. Jahrhundert datiert, um 1099, und die namenlose Frau während einer Reitprozession entlarvt, an den Schwanz des Pferdes gebunden und zu Tode geschleift. Eine Darstellung von außerordentlicher Brutalität, die auf die moralisierende Funktion der Erzählung hinweist. Zeitgleich mit Jean de Mellay greift Stephen von Bourbon, ein weiterer Dominikanermönch und bedeutender Sammler von Exempla, die Geschichte auf. Steffen, der als Inquisitor in Südfrankreich tätig war und über umfassende Erfahrung in der Volkspredigt verfügte, integrierte die Erzählung in sein monumentales Werk Tractatus de diversis materis predicabilibus, ein systematisches Handbuch für Prediger. Steffens Behandlung der Geschichte ist besonders aufschlussreich, da sie die ursprüngliche Funktion der Erzählung als Exempel gegen weiblichen Ehrgeiz und die Überschreitung gottgewollter Geschlechtergrenzen deutlich macht. Er verwendet sie explizit als Warnung vor den Gefahren, die entstehen, wenn Frauen versuchen, sich männliche Privilegien anzueignen. Die Tatsache, dass zwei bedeutende Dominikaner-Chronisten unabhängig voneinander die Geschichte aufgreifen, deutet darauf hin, dass sie bereits in der ersten Hälfte des 13. Jahrhunderts in den dominikanischen Kreisen zirkulierte, möglicherweise als mündliche Tradition oder in heute verlorenen Quellen. Die definitive Gestaltung erfährt die Legende durch Martin von Troppau in seinem epochalen Chronicon Pontificium et Imperatorum, um 1270 bis 1277. Martin war keine periphere Figur der mittelalterlichen Gelehrsamkeit. Als päpstlicher Kaplan und Ponticiär unter den Päpsten Alexander IV., Urban IV., Clemens IV. Und Gregor X. hatte er direkten Zugang zu den höchsten kirchlichen Kreisen und den päpstlichen Archiven. Seine Position als Erzbischof von Gnesen seit 1278 unterstreicht sein hohes Ansehen in der zeitgenössischen Kirchenhierarchie. Umso bemerkenswerter ist es, dass ein Mann seines Ranges und seiner Autorität eine so skandalöse Geschichte in seine offizielle Chronik aufnahm. Martin von Troppaus historiografische Innovation bestand in der Entwicklung einer neuen Darstellungsform. Die synchrone Präsentation päpstlicher und kaiserlicher Sukzession in parallelen Spalten. Diese Chronographia genannte Methode ermöglichte es, die komplexen Beziehungen zwischen geistlicher und weltlicher Macht übersichtlicher darzustellen und machte sein Werk zu einem idealen Lehrbuch für die entstehenden Universitäten. Die außerordentliche Verbreitung des Werks, über 400 erhaltene Handschriften, eine für mittelalterliche Verhältnisse gigantische Zahl, erklärt die rapid zunehmende Akzeptanz der Päpstin Johanna-Erzählung in ganz Europa. Martins Chronik wurde zum Standardwerk der Papst- und Kaisergeschichte und beeinflusste die Geschichtsschreibung bis weit in die frühe Neuzeit. Entscheidend für den Erfolg der Legende war Martins narrative Neugestaltung. Er verlegte die Geschichte vom 11. ins 9. Jahrhundert. Zwischen die historischen belegten Päpste Leo IV., welcher das Amt zwischen 847 und 855 besetzte, und Benedikt III. Von 855 bis 858, wodurch sie in eine bessere dokumentierte und somit scheinbar glaubwürdigere Zeit rückte. Martins größte Innovation war die Personalisierung der namenlosen Frau. Er gab ihr eine Identität. Johannes Anglicius oder Johannes von Mainz, eine detaillierte Biografie, geboren in Mainz, vom englischen Eltern, Studium in Athen, verkleidet als Mann, Aufstieg in Rom, durch außerordentliche Gelehrsamkeit. Und eine präzise Regierungsdauer, 2 Jahre und 7 Monate und 4 Tage. Diese Details verliehen der Geschichte pseudohistorische Plausibilität und machten sie zu mehr als einem abstrakten Exemplum. Sie wurde zu einer scheinbar konkreten historischen Persönlichkeit mit nachvollziehbarer Biografie. Besonders raffiniert war Martins Erklärung für die angebliche Vertuschung. Nach der dramatischen Entlarvung während einer Prozession seien päpstliche Prozessionen fortan einen anderen Weg gegangen, um die Stelle zu meiden. Diese ätiologische Erklärung, die Begründung einer beobachtbaren Gepflogenheit durch ein historisches Ereignis, gab der Legende einen scheinbar empirischen Anker in der römischen Realität. Die paläographische Analyse der über 400 erhaltenen Handschriften von Martins Chronik offenbart signifikante Befunde, die für die Bewertung der Glaubwürdigkeit zentral sind. In etwa einem Drittel der Handschriften erscheint die Päpstin Johanna-Passage nicht im Haupttext, sondern als marginale oder interlineare Hinzufügung späterer Hand. Diese Beobachtung deutet darauf hin, dass die Geschichte nicht Teil der ursprünglichen Konzeption war, sondern sukzessive in bereits existierenden Chroniken interpoliert wurde. Moderne Handschriftenexperten können anhand von Schriftduktus, Tintenfarbe und Pergamentbeschaffenheit nachweisen, dass viele Päpste in Johanna-Passagen Jahrzehnte nach der ursprünglichen Niederschrift eingefügt wurden. Besonders aufschlussreich sind die dramatischen Variationen in den Details zwischen den verschiedenen Handschriftenfamilien. Der Name schwankt zwischen Johannes, Johanna, Agnes, Gilberta und Jutta. Der Geburtsort wandert zwischen Mainz, Ingelheim, Fulda und verschiedenen englischen Städten. Die Herkunft wird mal als Englisch, mal als Deutsch, mal als Griechisch beschrieben. Die Regierungsdauer variiert von 2 Jahren und 7 Monaten bis hin zu längeren Perioden. Manche Versionen lassen sie während der Geburt sterben, andere berichten von Steinigung, wieder andere von natürlichem Tod im Exil. Diese fundamentalen Inkonsistenz sind charakteristisch für legendenhafte Überlieferungen und sprechen eindeutig gegen eine gemeinsame, authentische Quelle. Kapitel 3: Mittelalterliche Rezeption und gesellschaftliche Funktion. Die Päpstin-Johanna-Erzählung verbreitete sich im späten 13. und frühen 14. Jahrhundert mit bemerkenswerter Geschwindigkeit durch das entstehende Netzwerk europäischer Universitäten. Martins Chronik wurde zu einem Standardlehrbuch an den Fakultäten von Paris, Bologna, Oxford und anderen Zentren der Gelehrsamkeit. An der Universität Paris, dem intellektuellen Herzstück der mittelalterlichen Christenheit, wurde Martins Werk in der theologischen und juristischen Ausbildung verwendet. Studenten, die später als Bischöfe, Äbte oder päpstlichen Legate in ganz Europa wirkten, trugen die Geschichte in ihre Heimatregionen. Die Integration in die universitäre Lehre verlieh der Erzählung eine Aura wissenschaftlicher Respektabilität. Was als dominikanisches Exempel begonnen hatte, wurde zu einem scheinbar etablierten historischen Faktum, das von den führenden Gelehrten der Zeit unhinterfragt akzeptiert wurde. Bis ins 15. Jahrhundert war die Päpstin Johanna so fest in das kollektive Bewusstsein der lateinischen Christenheit integriert, dass sie in offiziellen kirchlichen Kontexten Anerkennung fand. Der bedeutendste Beleg für diese Akzeptanz ist Bartolomeo Platinas Vitea Pontificium aus dem 15. Jahrhundert, das erste systematische Werk der Papstbiografien. Platina, der erste offizielle Präfekt der von Papst Sixtus IV. Gegründeten Vatikanischen Bibliothek und ein führender Humanist seiner Zeit, nahm die Päpstin Johanna selbstverständlich in seine Papstliste auf. Sein Werk besaß quasi offiziellen Charakter und wurde zur Grundlage aller späteren Papstbiografien bis ins 17. Jahrhundert. Noch bemerkenswerter ist die bildliche Darstellung der Päpstin in einer der bedeutendsten Kathedralen der Christenheit. Im Dom von Siena wurde um 1400 eine Büste der Päpstin Johanna zwischen den Büsten der anderen Päpste aufgestellt. Diese Präsenz in einem so herausragenden sakralen Raum, der jährlich von Tausenden von Pilgern besucht wurde, unterstrich die vollständige Integration der Legende in die offizielle Kirchengeschichte. Der bemerkenswerteste Beleg für die universelle Akzeptanz der Päpstin Johanna-Geschichte ist ihre unwidersprochene Erwähnung während des Konzils von Konstanz, das zwischen 1414 und 1418 stattfand. Einer der bedeutendsten Kirchenversammlungen der Geschichte. Als Jan Hus, der böhmische Reformator, während seines Prozesses die Päpstin Johanna als historisches Beispiel für päpstliche Unfehlbarkeit anführte, widersprach ihm keiner der anwesenden Kirchenführer. Die Versammlung umfasste Hunderte der gelehrtesten Theologen, Kanonisten und Kirchenhistoriker Europas, darunter Kardinäle, Erzbischöfe und Universitätsrektoren. Dass niemand die historische Authentizität der Geschichte in Frage stellte, zeigt den Grad ihrer Etablierung im kirchlichen Bewusstsein der Zeit. Diese Episode illustriert ein fundamentales Problem der mittelalterlichen Geschichtsschreibung: die unkritische Übernahme schriftlicher Autoritäten. Weil die Geschichte in respektablen Chroniken stand und von angesehenen Autoren berichtet wurde, galt sie als wahr. Ein Zirkelschluss, der die Entstehung und Verfestigung von Legenden begünstigte. Für das mittelalterliche Bewusstsein erfüllte die Päpstin Johanna-Geschichte mehrere wichtige gesellschaftliche Funktionen. Primär diente sie als Exempel gegen weiblichen Ehrgeiz und die Überschreitung gottgewollter Geschlechtergrenzen. In einer Gesellschaft, die von strikten Geschlechterrollen geprägt war und weibliche Beteiligung an öffentlicher Macht kategorisch ausschloss, bot die Geschichte ein abschreckendes Beispiel für die Konsequenzen weiblicher Hybris. Gleichzeitig funktionierte sie paradoxerweise als Bestätigung der päpstlichen Institution. Selbst wenn eine Frau durch außerordentliche Täuschung den Papstthron hätte erklimmen können, würde die göttliche Vorsehung sie unweigerlich entlarven. Die Geschichte stärkte das Vertrauen in die göttliche Führung der Kirche, indem sie zeigte, dass Gott selbst Betrug nicht dauerhaft tolerieren würde. Auf einer tieferen psychologischen Ebene befriedigte die Erzählung auch voyeuristische Bedürfnisse. Die detaillierte Schilderung der dramatischen Entlarvung während der Geburt, die Beschreibung der angeblichen Geschlechterprüfung bei Papstweihen und die Spekulationen über das Privatleben der Päpstin bediente eine Sensationslust, die in der streng reglementierten mittelalterlichen Gesellschaft wenige andere Ventile fand. Interessant sind die regionalen Variationen der Legende. Die zeigen, wie sich die Geschichte an lokale Bedürfnisse und Traditionen anpasste. In Deutschland wurde die Päpstin häufig als Tochter englischer Eltern dargestellt, die in Mainz geboren wurde. Eine Lokalisierung, die möglicherweise mit der Bedeutung Mainz als Erzbischofssitz und Zentrum des Heiligen Römischen Reiches zusammenhing. In Frankreich wurde sie gelegentlich mit der Abtei von Fulda in Verbindung gebracht. In England entstanden Versionen, die sie als Tochter eines Kanonikers von Canterbury präsentierten. Diese regionalen Anpassungen zeigen, wie lebendige Traditionen lokale Identitäten stärken und sich dabei von ihrer ursprünglichen Form entfernen. Besonders bemerkenswert ist die Entwicklung topografischer Legenden in Rom selbst. Die angebliche Vermeidung einer bestimmten Straße bei päpstlichen Prozessionen führte zur Entstehung einer ganzen Mythologie um die Straße der Päpstin, die Reiseführer des späten Mittelalters routinemäßig erwähnten. Kapitel 4: Die Reformation und konfessionelle Instrumentalisierung. Die Reformation des 16. Jahrhunderts transformierte die Päpstin-Johanna-Erzählung fundamental von einem didaktischen Exempel der mittelalterlichen Kirche zu einer mächtigen Waffe der protestantischen Polemik. Diese Metamorphose illustriert exemplarisch, wie historische Erzählungen ihre Bedeutung durch veränderte politische und religiöse Kontexte wandeln können. Martin Luther selbst erwähnte die Päpstin Johanna in seinen Schriften als Beispiel für die Dekadenz des römischen Papsttums. In seiner Appellatio ad Carolum Nummer 5 von 1520 und anderen polemischen Werken nutzte er die Geschichte als Beweis dafür, dass das Papsttum nicht von Gott, sondern vom Teufel geführt werde. Für Luther war die Päpstin ein göttliches Zeichen, das die Unwürdigkeit der römischen Kirche offenbarte. Dem Kampf Martin Luthers gegen das Papsttum widmete ich eine eigene Folge. Hört euch diese unbedingt an. Doch zurück zu Johanna. Noch systematischer entwickelten spätere protestantische Autoren diese Argumentationslinie. Alexander Cook's Pope Joanne, A Dialogue Between a Protestant and a Papist von 1610, wurde zu einer der einflussreichsten antikatholischen Pamphlete des 17. Jahrhunderts. Das Werk enthielt detaillierte, zum Teil explizit pornografische Illustrationen der Päpstin, die während der Prozession ein Kind gebiert. Bilder, die darauf angelegt waren, die katholische Kirche zu demütigen und zu diskreditieren. Die protestantische Rezeption der Päpstin-Johanna-Geschichte führte zur Entwicklung einer umfassenden antipäpstlichen Mythologie, die weit über die ursprüngliche Erzählung hinausging. Protestantische Autoren entdeckten weitere skandalöse Details. Die angebliche Sede Stercoriaria, einen durchlöcherten Stuhl, auf dem neue Päpste auf ihr Geschlecht überprüft würden, mysteriöse Rituale bei Papstweihen und Spekulationen über weitere Unregelmäßigkeiten in der Papstgeschichte. Diese Elaborationen zeigen, wie sich Legenden durch ideologische Bedürfnisse selbst verstärken und erweitern. Jede neue Entdeckung schien die Glaubwürdigkeit der ursprünglichen Geschichte zu bestätigen, während sie gleichzeitig neue Fragen aufwarf, die weitere Spekulationen anheizte. Besonders perfide war die Instrumentalisierung der Geschichte für die entstehende protestantische Geschichtsschreibung. Autoren wie die Magdeburger Zenturiatoren und John Fox in seinem Book of Martyrs präsentieren die Päpstin Johanna nicht als isolierte Anomalie, sondern als symptomatisch für eine allgemeine Korruption des Papsttums seit der Spätantike. Die aggressive protestantische Instrumentalisierung der Päpstin Johanna-Geschichte zwang die katholische Kirche erstmal zu einer systematischen Auseinandersetzung mit der Legende. Bis zur Reformation hatte die Kirche keinen Anlass gesehen, an der Geschichte zu zweifeln. Nun wurde sie zu einem zentralen Streitpunkt der konfessionellen Auseinandersetzungen. Kardinal Cesar Baronius, einer der bedeutendsten Kirchenhistoriker seiner Zeit und Beichtvater mehrerer Päpste, widmete in seinem monumentalen Annales Ecclesiastici der Päpstin Johanna-Geschichte eine ausführliche Widerlegung. Baronius wandte erstmals moderne historiografische Methoden auf das Problem an. Er analysierte die Chronologie der Päpste des 9. Jahrhunderts, untersuchte die Glaubwürdigkeit der verschiedenen Quellen und wies nach, dass die Geschichte auf keinen zeitgenössischen Dokumenten basierte. Gleichzeitig entwickelte Baronius eine psychologische Erklärung für die Entstehung der Legende. Sie sei aus einer satirischen Kritik an Papst Johannes VIII. Entstanden, der von seinen Zeitgenossen wegen seiner angeblichen, Zitat, weibischen Politik verspottet worden sei. Diese Deutung, obwohl spekulativ, war methodisch wegweisend, da sie den Ursprung der Legende in konkreten historischen Umständen zu verankern suchte. David Blondells vertraute Klärung der Frage, ob eine Frau auf dem Papststuhl in Rom gesessen hat, von 1647 markiert einen Wendepunkt nicht nur in der Päpstin Johanna-Forschung, sondern in der Entwicklung der historischen Methodik überhaupt. Blondell, ein protestantischer Pfarrer und Gelehrter aus der Normandie, wandte die Prinzipien der humanistischen Philologie erstmals systematisch auf die historischen Quellenkritik an. Seine Argumentation war methodisch revolutionär und umfasste mehrere Ebenen. Die präzise chronologische Rekonstruktion der päpstlichen Sukzession im 9. Jahrhundert, die Analyse der Abhängigkeitsverhältnisse zwischen den verschiedenen Chronisten, die Aufdeckung der zeitlichen Schichtung der Überlieferung und die Demonstration der narrativen Inkonsistenz zwischen den verschiedenen Versionen. Blondells Chronologie war von bestechender Präzision. Er wies nach, dass Leo IV. Am 17. Juli 855 starb und Benedikt III. Nach einer kurzen Kontroverse um den Gegenpapst Anastasius am 29. September 855 konsekriert wurde. Diese 74 Tage waren vollständig durch zeitgenössische Dokumente abgedeckt und ließen keinen Raum für eine Päpstin. Besonders bemerkenswert ist an Blondells Werk ist die Tatsache, dass ein Protestant eine Geschichte widerlegte, die seinen konfessionellen Interessen durchaus hätte dienen können. Diese wissenschaftliche Integrität, die der ideologischen Vereinnahmung widerstand, etablierte neue Standards für die historische Forschung. Blondell entwickelte auch explizit methodische Prinzipien, die bis heute gültig sind. Das Primat zeitgenössischer Quellen über die spätere Berichte. Die Notwendigkeit der Quellenkritik und der Analyse von Überlieferungsinteressen, die Bedeutung chronologischer Präzision und die Unterscheidung zwischen historischen Fakten und legendenhaften Traditionen. Sein Werk hatte enormen Einfluss auf die protestantische Gelehrsamkeit. Innerhalb weniger Jahrzehnte gaben die meisten seriösen protestantischen Historiker die Päpstin-Johanna-Geschichte auf, obwohl sie weiterhin in der populären antikatholischen Polemik verwendet wurde. Kapitel 5. Historisch-kritische Bewertung – die moderne Forschung. Die moderne Geschichtswissenschaft hat eine minutiöse Rekonstruktion der päpstlichen Chronologie des 9. Jahrhunderts vorgenommen, die auf einer breiten Basis zeitgenössischer Quellen beruht. Diese Rekonstruktion schließt die Existenz einer Päpstin Johanna kategorisch aus. Papst Leo IV. Starb, wie gesagt, am 17. Juli 855. Was durch mehrere unabhängige und zeitgenössischen Quellen belegt ist. Die Annales Pertiniani, eine der zuverlässigsten fränkischen Chroniken des 9. Jahrhunderts, den Liber Pontificialis, die offizielle päpstliche Chronik, verschiedene Heiligenviten und byzantinische Quellen wie die Chronik des Theophanes Continuatus. Die Wahl seines Nachfolgers war durch politische Komplikationen verzögert. Der Bibliothekar Anastasius, ein gelehrter, aber politisch umstrittener Kleriker, der bereits unter Papst Nikolaus I. in Ungnade gefallen war, versuchte mit Unterstützung von Kaiser Ludwig II. Den Papstthron zu usurpieren. Dieser Konflikt, der in zeitgenössischen Quellen ausführlich dokumentiert ist, erklärt die Verzögerung bis zur Konsekration Benedikts III. Am 29. September 855. Diese 74 Tage zwischen Leos Tod und Benedikts Konsekration sind lückenlos durch zeitgenössische Dokumente abgedeckt. päpstlicher und kaiserlicher Urkunden, Konzilsakten, Briefe und Chroniken. Es existiert kein chronologischer Raum für eine Päpstin. Die materielle Überlieferung des 9. Jahrhunderts bestätigt die schriftlichen Quellen eindeutig. Münzemissionen der päpstlichen Zecca zeigen Benedikt III. Gemeinsam mit Kaiser Lothar I., der am 28. September 855 starb. Nur einen Tag vor Benedikts offizieller Konsekration. Diese präzise Datierung, die auf numismatische Studien von Michael McCormick und anderen führenden Spezialisten beruht, schließt eine chronologische Lücke definitiv aus. Epigraphische Untersuchungen römischer Inschriften des 9. Jahrhunderts, systematisch erfasst im Corpus Inscriptinium Latinarum und seinen modernen Supplementen, erwähnen ausschließlich männliche Päpste. Besonders aufschlussreich sind Bauinschriften aus der Zeit Leos IV. Und Benedikts III., die die kontinuierliche päpstliche Bautätigkeit ohne Unterbrechung dokumentieren. Die päpstlichen Archive, soweit sie das 9. Jahrhundert betreffen, enthalten keine Hinweise auf administrative Diskontinuitäten, die eine so dramatische Unterbrechung der päpstlichen Sukzession hätten verursachen müssen. Die Registra Leos IV. Und Benedikt III., obwohl fragmentarisch überliefert, zeigen eine normale Kontinuität der Verwaltungstätigkeit. Eines der stärksten Argumente gegen die Historizität der Päpstin Johanna ist das vollständige Schweigen aller zeitgenössischen Quellen des 9. Jahrhunderts. Dieses Argumentum e silentio ist in diesem Fall besonders gewichtig, da ein Ereignis von der behaupteten Tragweite unmöglich unbemerkt geblieben wäre. Besonders bedeutsam ist das Schweigen der byzantinischen Chronistik. Das 9. Jahrhundert war geprägt von intensiven Konflikten zwischen der östlichen und westlichen Kirche, insbesondere während des Photianischen Schismas zwischen 863 bis 867. Byzantinische Autoren wie Photius selbst, der Patriarch Nikephoros und die Verfasser der Vita Basilii nutzten jede Gelegenheit, das römische Papsttum zu diskreditieren. Eine weibliche Päpstin wäre ein ideales Argument gegen die römischen Ansprüche gewesen, doch keine byzantinische Quelle erwähnte sie. Ebenso bezeichnend ist das Schweigen der oppositionellen Kreise innerhalb der lateinischen Kirche. Die Anhänger des Anastasius Bibliothecarius, die Benedikt III. Als unrechtmäßigen Usurpator betrachteten, hätten eine skandalöse Vorgeschichte seiner angeblichen Vorgängerin sicher ausgenutzt. Doch auch sie schweigen. Rom ist eine der archäologisch intensivst erforschten Städte der Welt. Die systematische Ausgrabungen der letzten 150 Jahre, koordiniert von der Pontificia, Commissione di Archeologia Sacra und anderen Institutionen, haben ein detailliertes Bild des mittelalterlichen Rom rekonstruiert. Päpstliche Bauprogramme des 9. Jahrhunderts sind minutiös dokumentiert, von den leoninischen Bauern Leos IV. Bis zu den Restaurierungen Benedikts III. Keine materielle Evidenz deutet auch nur andeutungsweise auf eine weibliche Päpstin hin. Weder Inschriften noch Fresken, weder Mosaiken noch liturgische Objekte erwähnen oder zeigen eine Päpstin. Diese Abwesenheit ist umso bedeutsamer, als die Päpste des 9. Jahrhunderts umfangreiche Bauprogramme realisierten, die normalerweise mit Inschriften und bildlichen Darstellungen ihrer Auftraggeber verbunden waren. Die angeblichen topografischen Beweise, insbesondere die Behauptung, päpstliche Prozessionen mieden eine bestimmte Straße in Rom, lassen sich durch praktische Erwägungen erklären. Moderne topografische Studien von Richard Krautheimer und anderen Spezialisten für das mittelalterliche Rom haben gezeigt, dass Routenänderungen bei päpstlichen Prozessionen durch multiple Faktoren bedingt waren. Verkehrsaufkommen, Straßenbreite, liturgische Reformen des Hochmittelalters und die allmähliche Verlegung des päpstlichen Hofes vom Lateran zum Vatikan. Die sogenannte Via della Papessa ist eine neuzeitliche Bezeichnung ohne mittelalterliche Grundlage. Mittelalterliche Quellen erwähnen keine Vermeidung bestimmter Straßen aus Gründen, die mit einer Päpstin zusammenhingen. Die Prozessionsrouten änderten sich kontinuierlich entsprechend liturgischen und praktischen Bedürfnissen. Eines der hartnäckigsten Elemente der Päpstin-Johanna-Mythologie ist die angebliche Sede Stercorearia, ein durchlöcherter Stuhl, auf dem neue Päpste auf ihr Geschlecht überprüft würden. Dieser Mythos, der erst im 15. Jahrhundert auftaucht, basiert auf einem fundamentalen Missverständnis antiker römischer Objekte. Archäologische Untersuchungen haben gezeigt, dass es sich bei den fraglichen Objekten um antike römische Badesitze handelt, die aus rein symbolischen Gründen bei Papstweihen verwendet wurden. Die Löcher in diesen Stühlen dienten der Wasserzirkulation in römischen Bädern und hatten keinerlei Verbindung zu Geschlechterüberprüfung. Die symbolische Verwendung dieser antiken Sitze bei Papstweihen folgte der mittelalterlichen Praxis, antike Objekte zur Betonung der Kontinuität zwischen dem antiken und christlichen Rom zu verwenden. Der sogenannte Sedes Decoraria, die Bezeichnung selbst stammt aus der Vulgata und bezieht sich auf göttliche Erhöhung der Niedrigen, symbolisierte die Demut, die ein neuer Papst vor seinem Amtsantritt zeigen sollte. Kapitel 6: Kirchliche Reaktionen und historiografische Entwicklung. Die offizielle Reaktion der katholischen Kirchen auf die Päpstin-Johanna-Legende entwickelte sich nur langsam und unter dem Druck der reformatorischen Polemik. Bis ins späte 16. Jahrhundert hatte die Kirche keinen Anlass gesehen, systematisch an der Geschichte zu zweifeln. Ein bemerkenswertes Zeugnis für die Macht etablierter Traditionen auch in gelehrten Kreisen. Der Wendepunkt kam mit den Arbeiten gelehrter Kirchenhistoriker der Gegenreformation. Onofrio Panvinio, ein Augustiner-Eremit und einer der ersten modernen Papsthistoriker, äußerte bereits 1562 in seinem Vitae Pontificium Zweifel an der Authentizität der Geschichte. Panvinio wandte die neuen Methoden der humanistischen Geschichtswissenschaft an und stellte fest, dass die Legende auf keinen zeitgenössischen Quellen basierte. Fleurimont de Raymond, ein französischer Parlamentsrat und Gelehrter, veröffentlichte 1587 eine systematische Widerlegung mit dem Titel «Erreur populaire de la papesse Jeanne», der Volksfehler der Päpstin Johanna. De Raymonds Analyse war methodisch wegweisend. Er zeigte die Abhängigkeit aller späteren Autoren von Martin Troppau, wies die chronologischen Inkonsistenzen nach und demonstrierte die legendarische Natur der Erzählung. Papst Clemens VIII. War der erste Papst, der sich offiziell zur Päpstin-Johanna-Frage äußerte. Sein Dekret von 1601, das die Entfernung der Päpstin-Büste aus dem Dom von Siena anordnete, markierte den definitiven Paradigmenwechsel der kirchlichen Haltung. Diese Entscheidung war nicht nur symbolisch wichtig, sondern signalisierte auch die Bereitschaft der Kirche, etablierte Traditionen zu korrigieren, wenn sie als unhistorisch erkannt wurden. Die Entfernung der Büste war ein komplexer Vorgang, der die Sensibilität der Angelegenheit verdeutlicht. Die Kathedrale von Siena war eine der bedeutendsten Kirchen Italiens und die Päpstinbüste hatte jahrhundertelang zwischen den anderen Päpsten gestanden. Ihre Entfernung erforderte die Zustimmung des Domkapitels, der Stadtregierung und des Bischofs. Ein Prozess, der die weitreichende Akzeptanz der neuen historischen Erkenntnisse demonstrierte. Kommen wir nochmals auf Kardinal Cesar Baronius zurück. Selbst Oratorianer und einer der bedeutendsten Kirchenhistoriker aller Zeiten widmete der Päpstin-Johanna-Frage in seinem monumentalen Annales Ecclesiastici eine ausführliche Behandlung. Baronius' zwölfbändiges Werk, das über 30 Jahre seines Lebens umspannte, etablierte neue Standards für die katholische Geschichtsschreibung. Seine Widerlegung der Päpstin-Johanna-Legende war methodisch beispielhaft. Er analysierte die Chronologie der Päpste des 9. Jahrhunderts auf der Basis zeitgenössischer Quellen, untersuchte die Glaubwürdigkeit der verschiedenen Chronisten und entwickelte eine plausible Erklärung für die Entstehung der Legende. Baronius' Theorie, dass die Geschichte aus einer satirischen Kritik an Papst Johannes VIII. Entstanden sei, der wegen seiner angeblich nachgiebigen Politik gegenüber den Byzantinern als weibisch verspottet wurde, war spekulativ, aber methodisch wegweisend. Baronius' Arbeit hatte enormen Einfluss auf die katholische Geschichtsschreibung. Seine Annales wurden zum Standardwerk der Kirchengeschichte und prägten die katholische Historiographie bis ins 20. Jahrhundert. Die Päpstin-Johanna-Frage wurde zu einem Paradigma für die kritische Überprüfung traditioneller Erzählungen. Die Position der modernen katholischen Kirche zur Päpstin-Johanna ist eindeutig und unzweideutig. Vatikanische Sprecher beschreiben sie als mittelalterliche Legende ohne jede historische Grundlage und betonen, dass alle 266 Päpste der Kirchengeschichte Männer waren. Diese Position basiert auf der umfassenden Forschung vatikanischer Historiker und der systematischen Auswertung der päpstlichen Archive. Die progressive Öffnung des Vatikanischen Archive für die wissenschaftliche Forschung, ein Prozess, der mit Leo XIII., der von 1878 bis 1903 amtierte, begann und unter Johannes XXIII. Und Paul VI. Erheblich erweitert wurde, hat diese Position nur bestätigt. Die Archivi Secreti Vaticani, heute Archivio Apostolica Vaticano, enthalten die umfassendsten Dokumentationen der Papstgeschichte, die existiert. Moderne vatikanische Historiker wie Monsignore Charles Burns, Hubert Jedin und Klaus Schatz haben systematische Studien zur frühmittelalterlichen Papstgeschichte vorgelegt, die auf der Auswertung dieser Archive basieren. Ihre Arbeiten bestätigen einhellig die Nicht-Existenz einer Päpstin Johanna. Kapitel 7: Deutsche Rezeptionslinien – Von der Romantik zur Postmoderne. Die deutsche Kultur entwickelte seit der Romantik eine besondere Affinität zur Päpstin Johanna-Thematik, die weit über ihre ursprüngliche mittelalterliche Funktion als moralisierendes Exempel hinausging. Diese kulturelle Aneignung reflektiert spezifische Aspekte der deutschen Geistes- und Kulturgeschichte. Die komplexe Beziehung zum Katholizismus, die Faszination für das Mittelalter und die Auseinandersetzung mit Geschlechterrollen und Autorität. Ludwig Achim von Arnims dramatisches Gedicht Päpstin Johanna von 1813 markiert den Beginn dieser eigenständigen deutschen Rezeptionslinie. Arnim, ein zentraler Vertreter der Heidelberger Romantik und Mitherausgeber des Knabenwunderhorn, transformierte die mittelalterliche Wahrnehmung vor weiblichem Übermut in ein komplexes romantisches Drama über Geschlechteridentität, Machtkonflikte und individuelle Selbstverwirklichung. Arnims Werk entstand in einer Zeit tiefgreifender gesellschaftlicher Umbrüche. Die napoleonischen Kriege hatten die alte Ordnung des Heiligen Römischen Reiches zerstört. Traditionelle Autoritäten waren delegitimiert und neue Formen politischer und kultureller Identitäten mussten gefunden werden. In diesem Kontext gewann die Gestalt einer Frau, die eine konventionelle Grenze überschritt, eine neue, emanzipatorische Bedeutung. Arnim entwickelte eine psychologisch komplexe Charakterisierung der Päpstin als einer Frau, die zwischen verschiedenen Identitäten zerrissen ist. Der gelehrten Studentin, der ehrgeizigen Kirchenpolitikerin, der liebenden Frau und der verzweifelten Mutter. Diese Mehrdimensionalität war ein radikaler Bruch mit der eindimensionalen mittelalterlichen Darstellung und reflektierte romantische Vorstellungen von der Komplexität menschlicher Existenz. Jakob Grimms begeisterte Rezension von Arnims Werk, in der es mit Goethes Faust verglich, zeigt die hohe Wertschätzung, die die Päpstin Johanna-Thematik in den führenden intellektuellen Kreisen der deutschen Romantik genoss. Grimm, der zusammen mit seinem Bruder Wilhelm die moderne Germanistik begründete, erkannte in Arnims Behandlung des Stoffes eine gelungene Synthese von historischen Überlieferung und poetischer Neuschöpfung. Die Brüder Grimm entwickelten in ihrer Beschäftigung mit den deutschen Märchen und Sagen eine Methodik, die zwischen historischem Kern und legendenhafter Überformung unterschied. Diese Methode, die später als Grimmsche Schule der Volkskunde bezeichnet wurde, beeinflusste auch die wissenschaftliche Behandlung der Päpstin Johanna-Legende in Deutschland. Deutsche Gelehrte des 19. Jahrhunderts wie Johann Joseph Ignaz von Döllinger, einer der bedeutendsten katholischen Kirchenhistoriker seiner Zeit, verwendeten diese philologischen Methoden auf die Päpstin-Johanna-Frage an. Döllinger, obwohl katholischer Priester, bestätigte die Ergebnisse der protestantischen Kritik und trug zur endgültigen wissenschaftlichen Widerlegung der Legende bei. Die deutsche Literatur des 19. und 20. Jahrhunderts kehrte wiederholt zur Päpstin-Johanna-Figur zurück. Bertolt Brechts Fragment «Die Päpstin Johanna» von 1921, obwohl unvollendet, deutet auf sein charakteristisches Interesse an Figuren hin, die gesellschaftliche Rollen durchspielen und dabei deren Konstruiertheit entlarven. Brecht, der Theoretiker des epischen Theaters und der Verfremdungseffekte, sah in der Päpstin vermutlich eine ideale Verkörperung seiner Theorien über Geschlechterperformativität und die Dekonstruktion von Autoritäten. Brechts Beschäftigung mit der Figur fügt sich in sein größeres Werk ein, das traditionelle Geschlechterrollen und Machtverhältnisse systematisch hinterfragte. Von Mann ist Mann über der gute Mensch von Sichuan bis der kaukasische Kreidekreis experimentierte Brecht mit der Geschlechterverkleidungen und Identitätswechseln als Mittel der gesellschaftlichen Kritik. Der internationale Durchbruch der Päpstin Johanna-Thematik in der zeitgenössischen Populärkultur erfolgte durch Donna Wolfolk Cross' Roman Pope Joanne von 1996. Das Werk, das auf umfangreichen historischen Recherchen basierte, aber die Päpstin als historische Figur behandelte, wurde zu einem globalen Bestseller und in 36 Sprachen übersetzt. Die deutsche Übersetzung, die 1997 als Die Päpstin erschien, erzielte in Deutschland besonderen Erfolg. Das Buch erreichte über 55 Auflagen, stand monatelang auf den Bestsellerlisten und erreichte in einer ZDF-Umfrage über die Lieblingsbücher der Deutschen Platz 10. Ein bemerkenswerter Erfolg für einen historischen Roman amerikanischer Herkunft. Cross' Roman reflektierte zeitgenössische feministische Diskurse und präsentierte die Päpstin als Prototypin der emanzipierten Frau, die gegen patriarchale Strukturen kämpft. Diese Interpretation war eine radikale Umkehrung der ursprünglich antifeministischen Botschaft der mittelalterlichen Legende und zeigte die Wandlungsfähigkeit kultureller Narrative. Sönke Wortmanns Verfilmung «Die Päpstin» von 2009 stellte mit einem Budget von 22 Millionen Euro eine der aufwendigsten deutschen Filmproduktionen des Jahres dar. Die Besetzung mit Johanna Wokalek in der Titelrolle, unterstützt von David Wenham, John Goodman und anderen internationalen Stars, unterstrich den Anspruch, ein Werk von internationaler Ausstrahlung zu schaffen. Die Wahl der Drehorte war kulturell signifikant. Burg Querfurt in Sachsen-Anhalt, die Landesschule Pforta in Thüringen und andere deutsche Schauplätze machten die Päpstin zu einer deutschen Geschichte, die in deutscher Landschaft erzählt wurde. Diese topografische Aneignung reflektierte die tiefe Verwurzelung der Legende im deutschen kulturellen Bewusstsein. Der Film erreichte über 1 Million Zuschauer in deutschen Kinos und wurde international vermarktet, wobei er in über 30 Ländern gezeigt wurde. Die kritische Rezeption war gemischt. Während die Produktionswerte gelobt wurden, kritisierten Historiker die Darstellung der Päpstin als historische Realität trotz des eindeutigen wissenschaftlichen Konsenses über ihre Legendenhaftigkeit. Die besondere Intensität der deutschen Päpstin Johanna-Rezeption lässt sich durch mehrere kulturhistorische Faktoren erklären. Deutschland als konfessionell gespaltenes Land mit einer komplexen Beziehung zum Katholizismus bot einen idealen Nährboden für eine Geschichte, die das Papsttum sowohl heroisierte als auch problematisierte. Kapitel 8: Methodologische Implikationen und Erkenntnistheorie. Die Päpstin-Johanna-Erzählung illustriert paradigmatisch die Mechanismen mittelalterlicher und frühneuzeitlicher Legendenbildung. Moderne Forschung von Historikern wie Patrick Geary, Gabriele Spiegel und anderen Spezialisten für mittelalterliche Erinnerungskultur haben gezeigt, dass Legenden nicht zufällig entstehen, sondern spezifische gesellschaftliche Bedürfnisse befriedigen. Charakteristische Merkmale legendenhafter Überlieferungen sind die späte erste Erwähnung, typischerweise Jahrhunderte nach den angeblichen Ereignissen, die narrative Elaboration über Zeit, bei der Details hinzugefügt und verändert werden, die funktionale Adaption an unterschiedliche kulturelle Kontexte und die Tendenz zur Historifizierung durch scheinbar authentische Details. Diese Muster finden sich bei anderen europäischen Legenden. Dem Heiligen Gral, erste Erwähnung bei Chrétien de Troyes um 1190, angeblich aus der Artuszeit. Hier empfehle ich euch meine erste Folge, wo es um die Suche nach dem Heiligen Gral geht. Weitere Legenden wie Wilhelm Tell, erste Erwähnung im 15. Jahrhundert, angeblich aus dem 14. Jahrhundert. Dem wandernden Juden, erste Erwähnung im 13. Jahrhundert, angeblich seit der Kreuzigung Christi wandernd. Die Akzeptanz der Päpstin-Johanna-Legende illustriert auch grundlegende Prinzipien der Soziologie historischen Wissens. Menschen glauben nicht primär aufgrund der Evidenz, sondern aufgrund der Autorität der Quellen und der Konformität mit bereits bestehenden Überzeugungen. Die Legende wurde akzeptiert, weil sie in respektablen Chroniken stand, von angesehenen Autoren berichtet wurde und in etablierten Narrative über Geschlecht und Macht passte. Pierre Bourdieus Konzept des kulturellen Kapitals erklärt, warum die Legende in universitären und kirchlichen Kreisen so lange unangefochten blieb. Zweifel zu äußern hätte bedeutet, die Autorität etablierter Texte und Traditionen in Frage zu stellen. Ein riskantes Unterfangen in hierarchisch organisierten Wissensgemeinschaften. Der Fall der Päpstin Johanna demonstriert fundamentale Prinzipien historischer Quellenkritik, die von den Humanisten des 15. und 16. Jahrhunderts entwickelt und von modernen Historikern verfeinert wurden. Diese Prinzipien umfassen die chronologische Nähe. Zeitgenössische Quellen sind grundsätzlich glaubwürdiger als spätere Berichte, da sie weniger Zeit für legendenhafte Überformung hatten. Die 400-jährige Lücke zwischen den angeblichen Ereignissen und der ersten Erwähnung ist ein gravierendes methodisches Problem. Die Unabhängigkeit der Überlieferung. Multiple unabhängige Quellen sind glaubwürdiger als eine einzelne Tradition, die von verschiedenen Autoren kopiert wird. Alle Erwähnungen der Päpstin Johanna gehen direkt auf Martin von Troppau zurück. Die Motivation der Berichterstatter. Quellen müssen auf die Interessen der Voreingenommenheit ihrer Verfasser untersucht werden. Die dominikanischen Chronisten verwendeten die Geschichte als didaktisches Exempel, nicht als historischer Bericht. Die Konsistenz der Details. Wahre Geschichten zeigen in der Regel konsistente Details, während die Legenden zu Variationen neigen. Die dramatischen Unterschiede zwischen verschiedenen Versionen der Päpstin Johanna-Geschichten sprechen gegen ihre Authentizität. Die Geschichte der Päpstin-Johanna-Forschung illustriert auch, wie wissenschaftlicher Konsens entsteht und sich durchsetzt. Thomas Kuhns Konzept des Paradigmenwechsels aus seiner Struktur wissenschaftlicher Revolutionen erklärt, warum es so lange dauerte, bis die Legende widerlegt wurde. Das normale mittelalterliche und frühneuzeitliche Paradigma akzeptierte schriftliche Autoritäten unreflektiert. Erst die Krise der konfessionellen Auseinandersetzungen zwang zu einer kritischen Überprüfung traditioneller Annahmen. David Blondels Werk markierte eine wissenschaftliche Revolution in der historischen Methodik. Der Übergang von der Akzeptanz zur Ablehnung der Legende war ein jahrhundertelanger Prozess, der die Trägheit etablierter Überzeugungen demonstriert. Selbst nach Blondels überzeugender Widerlegung hielt populäre Traditionen und ideologische Bewegungen an der Geschichte fest. Moderne Historiker müssen zwischen verschiedenen Ebenen der Wahrheit unterscheiden. Empirische Wahrheit, was tatsächlich geschehen ist, narrative Wahrheit, wie Ereignisse überliefert wurden, und symbolische Wahrheit, was Erzählungen über die Gesellschaften aussagen, die sie hervorgebracht haben. Die Päpstin Johanna ist empirisch falsch, aber narrativ und symbolisch bedeutsam. Sie zeigt, wie mittelalterliche Gesellschaften über Geschlecht und Macht dachten, wie die Reformation religiöse Traditionen instrumentalisierte und wie moderne Kulturen historische Figuren für ihre zeitgenössischen Zwecke umdeuteten. Das war's für diese Folge. Wer mehr über die Legende der Päpstin Johanna lesen möchte, dem empfehle ich das Buch mit dem Titel «Die Päpstin Johanna – Biografie einer Legende» von Max Kerner und Klaus Herbers. Die Autoren zeigen detailliert auf, wie die Fiktion hinter dem Mythos ein Teil der historischen Realität war und zeichnen die faszinierende Entwicklung dieser Legende durch die Jahrhunderte nach. Falls ihr Anregungen, Fragen oder Ideen habt, erreicht ihr mich am einfachsten per Mail unter geschichtsschatten@geschichtsschatten.ch. Der Podcast ist auch auf allen gängigen Social-Media-Kanälen vertreten und alle Infos findet ihr auf meiner Webseite www.geschichtsschatten.ch. Wie ihr euch denken könnt, erfordert dieser Podcast viel Zeit und Geld. Für Equipment, Hosting und jede Menge Bücher. Wer mich unterstützen möchte, kann das mit einem Apple Podcast Abo oder einer Mitgliedschaft auf Steady oder Patreon tun. Für nur 3 Euro im Monat erhält ihr 24 Stunden früher Zugang zu neuen Folgen und bald exklusivem Bonusmaterial. Wer keine Lust auf ein Abo hat, was in der heutigen Zeit definitiv legitim ist, kann mich auch mit einer einmaligen Spende auf Ko-fi unterstützen. Alle Infos und Links findet ihr in den Shownotes oder auf der Webseite. Abonniert den Podcast, um keine Folge zu verpassen. Ich verabschiede mich und freue mich, euch am ersten Montag jedes Monats wiederzuhören. Bis dahin alles Gute und vergesst nicht, ein wenig Licht ins Dunkle zu bringen.